Liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus Lukas 9. Lukas 9, Vers 1. Das Kapitel ist in meiner Schlachterbibel überschrieben mit die Aussendung der 12 Apostel. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Tasche, weder Brot noch Geld. Auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt. Und von da zieht weiter. Und wo man euch nicht aufnehmen wird, da geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen aus und durchzogen die Dörfer, verkündigten das Evangelium und heilten überall. Liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen gedanklich anknüpfen an die Predigt vom letzten Sonntag. In dieser Predigt ging es ja um die Frage der himmlischen Wohnungen und auch darum, ob wir uns denn überhaupt sicher sein können, dass am Ende auch für jeden, der nun Gottes Kind geworden ist, eine Wohnung im Himmel zur Verfügung steht. Ich glaube, dass die eigentliche Kernfrage hinter dieser Frage aber oder das eigentliche Anliegen bestand darin oder besteht darin, ob wir nun Gott, ob wir dem Herrn Jesus vertrauen oder ob wir es nicht tun. Und auch in der heutigen Bibelstelle geht es um genau dieses Vertrauen, dass wir Menschen in Gott bzw. in den Herrn Jesus setzen. Ich glaube, dass diese 12 Jünger, die der Herr Jesus hier zu sich ruft und denen er auch die Anweisungen gibt, stellvertretend für alle Gläubigen zu allen Zeiten und an allen Orten dieser Erde stehen. Es waren jene Jünger, die mit ihm so einiges erlebt hatten. Sie waren vom Herrn Jesus gerufen worden und sie zogen nun mit ihm durch die Lande. Einfache Menschen waren es, die unser Herr bewusst ausgewählt hatte. Es waren keine gebildeten Menschen, keine, die man, denke ich, nach menschlicher Weisheit hätte ausgewählt. Sie hatten von sich aus absolut nichts zu bringen und sie waren voll und ganz auf ihren Herrn angewiesen. Und ich denke, das ist auch bis heute der Zustand geblieben, in dem Gott uns zu finden trachtet. Nicht wir bringen etwas zu Gott, nicht wir haben etwas zu bieten, sondern Gott ist derjenige, der uns erst in die Lage versetzt, für ihn zu streiten, für ihn Frucht zu bringen. Und ich denke, das wird in den ersten zwei Versen der heutigen Bibelstelle auch sofort deutlich. Er, die Betonung liegt auf er, rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Ich glaube, wenn wir mit offenem Herzen die Bibel lesen, dann wird uns diese Wahrheit, diese ewige Wahrheit auch, wie man so schön sagt, an allen Ecken und Enden der Bibel deutlich werden. Er, der Herr Jesus, ist es, der die Jünger ruft. Er ist es, der ihnen die Kraft und die Vollmacht gibt. Und er ist es auch, der sie am Ende in die Welt sendet. Und ich denke, dass es genau diese Botschaft ist, die dem natürlichen Menschen überhaupt nicht schmeckt, die ihm nicht gefällt. Wir alle wollen ja unser, wie man so schön sagt, unser eigenes Ding machen. Wir wollen unsere eigenen Ideen verwirklichen, wollen Gott etwas Eigenes bringen. Und das, liebe Geschwister, ist nichts anderes als das Streben nach einem Verdienst, nach etwas, was ich mir erarbeiten kann und was mich dann vor Gott in einem besseren Licht dastehen lässt. Und auch wenn wir dies wahrscheinlich so offen nie formulieren würden, steckt doch dieser Gedanke in uns allen drin. Denn wer ist schon bereit, ohne Lohn zu arbeiten? Und ärgern wir uns nicht auch, wie die berühmten Arbeiter im Weinberg, wenn unser Gegenüber Anerkennung und Lohn bekommt, obwohl er doch eigentlich in unseren Augen gar nicht so viel geleistet hat wie wir? Ja, wir vergleichen uns oftmals mit anderen, wir sind oftmals neidisch und wir gönnen dem anderen den Erfolg nicht. Die Jünger jedoch in unserer heutigen Bibelstelle, die, so habe ich ja gesagt, wohl beispielhaft auch für uns stehen, sind jedoch der beste Schriftbeweis dafür, dass es da eigentlich gar nichts zu rühmen und zu beneiden gibt. Der Herr Jesus war der einzige und alleinige Geber aller Gaben und den hiermit einhergehenden Erfolgen. Ihm allein und dem Vater im Himmel gebührt der Lohn. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Wahrheit immer und immer wieder zu betonen, da die Neigung des Menschen, die eigene Leistung in den Vordergrund zu stellen, unser ganzes Leben durchzieht. Ich bin mir sicher, man könnte hier ganz, ganz viele Beispiele finden. Mir ist in der Vorbereitung die Ehe in den Sinn gekommen. Es gibt da ein Gebot, das ist an die Männer ergangen. Ich bin ein Mann, da habe ich mir mal dieses rausgesucht. Und das Gebot lautet, unsere Frauen zu lieben wie uns selbst. Und dieses Gebot hat Gott, als Mann würde man vielleicht sagen, leider, nicht von der Leistung der Frauen abhängig gemacht. Das heißt, selbst wenn die eigene Frau hartherzig ist, wenn sie ungerecht ist, so besteht immer noch das Gebot aus Epheser 5,25, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Natürlich muss man ehrlich auch als Mann zugeben, eine liebevolle Ehefrau zu lieben, ist ja nun auch kein großes Kunststück. Und das Gebot ist, glaube ich, uns auch daher gegeben, dass es unter allen Umständen Gültigkeit habe. Das heißt, die Liebe wird hier nicht von einer Leistung abhängig gemacht. Und Jesus selbst wird hier angeführt. Ja, und wenn wir uns seine Liebe zu seiner Gemeinde anschauen, dann ist, denke ich, jedem klar, dass seine Liebe zur Gemeinde nicht von der Leistung von uns Gläubigen abhängig ist. Im Gegenteil. Jesus liebt seine Gemeinde, obwohl sie voller Runzeln und Flecken ist. Und genauso soll es auch mit unserer Liebe zu unseren Mitmenschen beziehungsweise zu unseren Ehepartnern sein. Nicht die Leistung ist die Grundlage für die Liebe, sondern es ist hier das Gebot, dass wir diese Liebe erzeigen sollen. Und dieses Mysterium ist es auch, welches bei uns Menschen zu so vielen Problemen führt. Wir Menschen schätzen die Sicherheit, wir schätzen die Verlässlichkeit und wir suchen uns, unsere Welt immer abzusichern. Ja, wir wollen sie uns verdienen. Und deshalb ist auch das Thema Glauben, christlicher Glaube, so wie ihn die Bibel lehrt, für viele Menschen irgendwie suspekt. Es kann doch nicht sein, sagt sich der natürliche Mensch, dass man sich das Himmelreich durch absolut nichts verdienen kann. Kein Geld der Welt, keine noch so große Anstrengung meinerseits kann mich Gott und dem Himmel auch nur einen einzigen Millimeter näher bringen. Und doch hätten wir Menschen doch so gerne diese Sicherheit, die auf uns, unserem Tun, unserer Vorbereitung, unserer Leistung beruht. Doch hier macht die Bibel jedem Gedanken in diese Richtung einen ganz, ganz dicken Strich durch die Rechnung. Und die nun folgenden Verse in unserem heutigen Text machen das, vielleicht merkt man es gar nicht so auf Anhieb, ganz, ganz deutlich. Denn Jesus sprach zu ihnen, nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Tasche, weder Brot noch Geld, auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Der Volksmund, was für ein schönes Wort, ich weiß es gar nicht, ob es den Volksmund in heutiger Zeit noch gibt, aber in meiner Jugend gab es ihn noch und da sagte man, wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Ja, und wie wahr ist dieser Satz? Ne? Sobald wir unsere Heimat, denke ich, unsere uns bekannte Umwelt verlassen, werden wir mit oftmals neuen, mit unbekannten, vielleicht auch erschreckenden Dingen konfrontiert. Und das wird zu Zeiten des Herrn Jesus auch nicht anders gewesen sein, als das heute der Fall ist. Dem Fremden sah man ja seine Fremdheit oftmals direkt an. Man sieht ihm seine Unsicherheit an und der Fremde stand mit Sicherheit eher in der Gefahr, beraubt zu werden oder wie man so schön sagt, übers Ohr gehauen zu werden. Und damals wie auch heute haben die Menschen natürlich versucht, sich abzusichern, damit sie möglichst ohne Schaden und wohlbehütet am Ziel ankamen. Und wir Deutschen, wir sind ja für vieles berühmt, aber auch dafür sind wir berühmt. Es gibt ja so ein paar Begriffe, die man in fremde Sprachen übersetzt hat. Zum Beispiel den Begriff Kindergarten. Nur wir Deutschen sind so dumm, dass wir teilweise unseren Kindergarten in Kidsgarten oder irgendwas anderes umgetauft haben. Die anderen Länder verwenden dann den Begriff, weil Kindergarten ein so schöner Begriff ist. Es gibt aber noch einen anderen Begriff. Den kennt vielleicht nicht jeder, der hat auch in die Sprachen der Welt, zumindest im englischen Sprachraum, ist das so seinen Weg gefunden. Und das ist der Begriff der German Angst, der deutschen Angst. Und dafür sind wir im Ausland berühmt. Und die Angst ist ja etwas, mit der man sehr, sehr gut Geschäfte machen kann. Die Versicherungsbranche lebt davon ja auch nicht ganz schlecht. Und es gilt, eine höchstmögliche Sicherheit zu erringen und die einen sozusagen immer weich gepolstert fallen lässt. Ich kaufe mir so eine Versicherungspolice und mein Leben steht auf steinernem Grund. Ich kaufe mir die passende Ausrüstung und mir kann quasi nichts mehr passieren. Ich buche mir mein Leben im Internet und ich bin vor unangenehmen Überraschungen gefeit. Und wenn es natürlich auch viele der Möglichkeiten damals in der Zeit unseres Herrn Jesu überhaupt noch nicht gab, spielt diese Textstelle genau auf diese Neigung des Menschen an. Es sind die Begriffe Stab, Tasche, Brot, Geld und nur ein Hemd, die, glaube ich, dieses ganze Ausmaß dieses menschlichen Bedürfnisses in Worte kleidet. Und der Herr versteht es hier meisterlich, den Kern unseres Wesens zu treffen und sämtliche Sicherheiten, der Jünger mit einem Streich zu zerstören. Wie das? Nun, der Stab, so denke ich, steht für die Wehrhaftigkeit der Jünger. Wenn man wanderte, wenn man pilgerte, hatte man einen Stab dabei. Das ist heute auch so, meistens hat man heute zwei Stöcke dabei, aber damals war es meistens einer. Den hatte man dabei, weil man damit wilde Tiere auf Distanz halten konnte. Ja, damals pilgerten da auch noch wilde Tiere durch die Gegend. Und mit einem Stab konnte man auch Räuber auf Distanz halten. Man konnte vielleicht auch mal einen Bachlauf überspringen. So ein Stab war also für vieles Nütze. Fehlte dieser Stab, so war man selbst wehrlos und musste sich ganz allein auf Gottes Schutz verlassen. Die Tasche, vielleicht würde man in der heutigen Zeit eher einen Rucksack bevorzugen oder vielleicht auch ein Rollköfferchen. Diese Dinge sind sozusagen das letzte bisschen Heimat, was man in die Fremde mitnimmt. Wenn selbst das Hotel abgebrannt ist, hat man im besten Fall noch die eigene Tasche und das ist so etwas wie der Rettungsanker auf hoher See. In so einer Tasche, bei Frauen vielleicht wäre es sogar die Handtasche, wer weiß, was da alles drinnen befindet, aber in ihr befinden sich auf jeden Fall in so einer Tasche jene Kleinigkeiten, die mir das Leben in der Fremde nicht mehr so fremd vorkommen lassen. Und auch diese Sicherheit sollten die Jünger zurücklassen und somit im übertragenen Sinne fast nackt in die Welt hinausziehen. Das nächste ist noch elementarer, das Brot. Wie heißt es in unserem Vater unser so schön, unser tägliches Brot gib uns heute. Oder ich dachte an den Zug der Israeliten durch die Wüste und das tägliche Manna, was der Herr ihnen gegeben hat. Und wie schwer fällt es uns Menschen doch, dieser völlige Verzicht auf Sicherheit und das damit einhergehende grenzenlose Vertrauen auf Gott, so wie mit dem Manna in der Wüste. Und so ist es doch so, dass man denkt, ja Mensch, eine Notverpflegung, das könnten sie doch wirklich mitnehmen, die Jünger. Wer weiß denn, was alles Unerwartetes passieren könnte? Ein kleines Stückchen Brot. Letzte Reserve, eiserne Reserve, wie man beim Militär sagt. Nein, spricht der Herr Jesus, auch diese Sicherheit sollen die Jünger zurücklassen. Nun könnte man denken, dass der Herr Jesus zumindest einen Notgroschen gestatten würde. Ich weiß nicht, ob jemand die Werbung noch kennt, wer einen Fernseher zu Hause hat. Vor ein paar Jahren gab es mal eine Kreditkartenwerbung, wo eine junge Dame im Badeanzug aus dem Wasser steigt und in einen Laden geht und was kaufen will. Und der Mann sie natürlich anguckt, weil sie ja gar kein Geld dabei haben kann. Und sie zieht dann eine Kreditkarte sozusagen aus dem Badeanzug und legt sie hin. Das heißt, man hat nichts dabei. Aber sozusagen die letzte Rettung ist die Kreditkarte. Und so könnte man natürlich auch meinen, dass der Herr sagt, nun gut, alles streiche ich euch, aber wenn alle Stricke reißen, ein Notgroschen ist gestattet. Damit kann man sich ja vielleicht Hilfe erkaufen oder Lebensmittel erstehen. Aber auch hier sagt der Herr Jesus, nein. Auch diese letzte Sicherheit sollte es nicht geben. Und als wäre das alles nicht genug, streicht der Herr auch noch die Wechselwäsche. Ein Hemd, nicht mehr. So ein Hemd hätte man vielleicht auch noch verkaufen können, das wäre auch nochmal eine Sicherheit gewesen. Wie auch immer, nichts durften die Jünger mitnehmen. Um es auf den Punkt zu bringen, der Herr Jesus schickt hier seine Leute in die Welt hinaus ohne jede menschliche Sicherheit. Das ist eigentlich ein unglaubliches Ansinnen, dem sich die Jünger hier gegenübergestellt sahen. Und ich glaube, dass dieser Punkt ein Punkt ist, den wir etwas genauer beleuchten sollten. Denn die Bibel ist auch deshalb so faszinierend, weil man sie, denke ich, auch grenzenlos falsch verstehen kann. Die Frage ist also, was meint der Herr Jesus eigentlich mit seinen Worten hier, mit seinen Vorgaben und was meint er mit großer Sicherheit nicht? Der Urlaub ist vergangen. Für manche noch nicht, die sind noch im Urlaub, aber für meine Familie und mich ist der Urlaub vergangen. Und in diesem Urlaub durfte meine Familie sich einen Traum erfüllen. Also fairerweise muss man sagen, es war vor allen Dingen der Traum von mir und meinen Kindern. Und meine Frau hat mich in meinem Traum unterstützt. Wir durften uns den Traum erfüllen, mit den Kindern zusammen auf einem uralten Pilgerweg von der Schweiz aus nach Italien über die Alpen zu pilgern. Zwei Menschen sind vor mir diesen Weg gegangen, Hannibal, das ist schon lange her, und Kaiser Napoleon. Der ist genau an der Stelle auch über die Alpen gelaufen. Und wer von euch schon mal in den Bergen war, also einerseits das Bergpanorama, die Tierwelt, die Murmeltiere beispielsweise, aber auch die anderen Pilger, die man hier trifft, das ist ein durchaus unbeschreibliches Gefühl. Man sitzt dann abends mit denen zusammen, mit Menschen aus aller Herren Länder. Das ist ganz, ganz faszinierend. Und natürlich, wer mich kennt, weiß, das haben wir uns vorbereitet. Ein Rucksack gehörte natürlich dazu, gutes Schuhwerk, eine Wasserflasche, etwas zu essen und natürlich auch eine Regenjacke. Alles andere wäre natürlich auch im Hochgebirge purer Leichtsinn gewesen. Das Wetter schlägt hier teilweise schnell um. Zwischen Sonnenschein und eiskaltem Regen oder Schnee liegen manchmal nur wenige Minuten. Jetzt, wer natürlich aufmerksam meine Predigt verfolgt hat, wird sich jetzt hier vielleicht die Frage stellen. Gerade hat er noch was von Sicherheit gesagt oder Nichtsicherheit und jetzt zählt er auf, was er alles mitgenommen hat. Haben wir vielleicht zu wenig Gottvertrauen besessen? Wir haben uns ja abgesichert. Hätten wir nicht vielleicht auch in Badelatschen, in Sandalen einfach mal ohne alles loslaufen können? Gott wird doch die Seinen behüten. Das steht doch schon in der Bibel. Hier kommen wir, glaube ich, zu einem der ersten Missverständnisse, was der Herr Jesus mit Sicherheit mit dieser Bibelstelle nicht sagen wollte. Und das Schöne ist, dass wenn man Fragen an die Bibel hat, man die Fragen an die Bibel am besten mit der Bibel selbst beantwortet. Und der Herr Jesus gibt uns, denke ich, in Matthäus 4 eine Antwort auf die Frage, wie er es nicht gemeint hat. Matthäus 4 ist die berühmte Stelle, wo der Herr Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird. Und der Teufel ist enorm geschickt. Und nachdem er merkt, dass Jesus mit der Bibel argumentiert, stellt sich der Teufel natürlich sofort auf diese Schiene ein. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels, Matthäus 4, Vers 5, und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Bei der Vorbereitung der Bibel kam mir etwas in den Sinn, was mich seit Jahren immer wieder auch mal beschäftigt hat. Wenn Menschen hören, dass man in eine Gemeinde geht, so ist es ja so, dass sie teilweise bestimmte Vorstellungen haben. Wir waren im Urlaub jetzt bei einem Ehepaar, haben wir eine Hütte gemietet und das Ehepaar bzw. der Mann hat immer wieder auch mit mir das Gespräch über die Bibel gesucht. Das fand ich ganz interessant, weil ich nur am Rande erwähnt habe, dass ich auch in eine Gemeinde gehe. Und irgendwann sagte er zu mir, er fände es interessant, dass meine Kinder mit ihm reden dürften. Was war passiert? Eine Woche oder zwei Wochen vor uns war eine andere Gemeinde oder andere Eltern zu Besuch und die Eltern hatten wohl verboten, den Kindern mit ihm zu reden, weil er nicht in eine Gemeinde geht und quasi kein wiedergeborener Christ ist. Das heißt, für ihn war jetzt interessant, dass meine Kinder mit ihm sprechen durften. Und ich ihm sagte, das ist auch okay. Und die andere Gemeinde, die werden sich bestimmt auch auf die Bibel berufen haben. Ja, das ist mir schon klar. Und bei der Vorbereitung der jetzigen Predigt kam mir etwas in den Sinn, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Es gibt in den USA Gemeinden, es sind wohl einige, die etwas tun, was, glaube ich, hier in Matthäus 4 durch den Herrn Jesus eindeutig getadelt, verboten wurde. Ich habe dazu mir mal einen kleinen Artikel aus dem Internet gesucht, weil ich finde, das ganz plakativ beschrieben wurde. Giftschlangen sind das Elixier einer bestimmten Gemeinde oder bestimmter Gemeinden in den USA. Die Mitglieder berufen sich hier auf die Bibel und sie halten sich selber auch für unverwundbar. Und es wird hier eine Gemeinde in Kentucky gezeigt, die ihren Gottesdienst feiert und die tanzen und die singen. Und zunächst einmal sieht es aus wie ein normaler Gottesdienst, aber der Pastor dieser Gemeinde, der trägt immer eine giftige Klapperschlange. Ja, das ist kein Scherz. Und da heißt es hier, die giftigen Schlangen sind das Elixier der Pfingstsekte im Mittelgebirge der Appalachen. Da tummeln sich dann Klapperschlangen, Wassermokassins und was immer noch da so rumkreucht und fleucht. Und es gibt da wohl 100 amerikanische Gemeinden, die sich genau diesem Kult soweit verschrieben haben. Und da heißt es hier, seit mehr als 100 Jahren praktizieren christliche Sekten, die sich auf die Kraft des Heiligen Geistes berufen, das Aufheben und Hantieren mit giftigen Schlangen. Und damals wie auch heute berufen sich die Schlangenchristen auf die Bibel und die Aussage Jesu im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und sie glauben daran, wer nur sozusagen genug an den Herrn Jesus glaubt, ist gerettet und dem passiert nichts. Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, so wie der Herr Jesus das auch dem Teufel gegenüber gesagt hat, wir sollen Gott, den Herrn, nicht versuchen. Das heißt, sich ohne Not in Lebensgefahr zu begeben, ist nicht christlich. Ohne Jacke im Hochgebirge, ohne Wasser in der Wüste, ohne Sicherheitsgurt Auto fahren, ohne Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen, mit Giftschlangen zu tanzen oder einem Löwen am Schwanz zu ziehen. Das ist nicht christlich, das ist einfach nur dumm. Das heißt, falls Gott einen trotzdem bewahrt und rettet, ist das kein Beweis dafür, dass wir richtig gehandelt haben. Aber deshalb ist mir dieser Punkt auch persönlich sehr, sehr wichtig. Es gibt immer wieder, heute auch, falsche Propheten, die die Gläubigen in ganz schwere Glaubenskrisen stürzen, genau an diesem Punkt. Und ich persönlich kenne diese Debatte und deshalb ist sie mir auch so wichtig, weil ich einen Menschen kenne, der zum Beispiel einen Vorwurf daraus macht, wenn man krankenversichert ist oder zu einem Arzt geht. Weil er sagt, wenn du wirklich gläubig bist, wenn du wirklich mit Gott unterwegs bist, dann brauchst du das alles nicht. Ich halte das für enorm, enorm problematisch. Wir leben hier in Deutschland, wir leben nicht irgendwie auf Takatuka-Land, auf einer einsamen Insel. Und wenn jemand krank wird, dann spricht auch nichts dagegen, zu einem Arzt zu gehen. Sofern ich natürlich mein Vertrauen alleine weiterhin auf Gott richte. Dann bleibt der Arzt genau das, was er ist, ein Werkzeug in den Händen Gottes. Wenn mir die Schuhsohle abfällt, bete ich ja auch nicht, Gott macht die Schuhsohle wieder heil. Dann kann ich zu einem Schuster gehen. Ich lehne deshalb auch nicht das Medikament des Arztes ab, damit Gott an mir ein Wunder tun kann. Das Wunder, liebe Gemeinde, besteht doch schon allein darin, dass wir hier in Deutschland vielleicht dieses Medikament haben oder dass es überhaupt hier den Arzt gibt und damit ist die Heilung ermöglicht. Und deshalb spreche ich hier auch mit einer solchen, Überzeugung. Wir sollten solchen falschen Propheten wirklich ganz klar entgegentreten und sie in die Schranken weisen, denn das große Problem ist, das ganz große Problem ist, dass man sonst am Ende den Kranken auch noch ihren Glauben nimmt. Ja, vielleicht zweifeln sie sogar an ihrer Errettung, weil sie es gewagt haben, Hilfe bei einem Arzt zu suchen. Und trotzdem steht das Gebot des Herrn im Raum, dass wir, wenn wir sozusagen ihm nachfolgen, die Sicherheiten fahren lassen sollen. Ja, liebe Gemeinde, wie passt denn das Ganze nun zusammen? Nochmal auf die Pilgerwanderung in den letzten Ferien zurückzukommen. Wir hatten die Rucksäcke, wir hatten die Jacken, wir hatten das Wasser, all die Dinge hatten wir. Eine Sache hatten wir aber beispielsweise nicht. Das waren gesicherte Unterkünfte. In der Hauptreisezeit dorthin zu fahren, ohne eine Unterkunft gebucht zu haben, ist abenteuerlich. Das macht man normalerweise nicht. Wir sind 4 Personen, 4 Betten. Und das Ganze zu einem erschwinglichen Preis. Für alles Geld der Welt kriegt man irgendwo eine Unterkunft, das ist mir wohl bewusst. Aber wenn man nicht viel Geld ausgeben will, ohne Buchung, ist das eigentlich mehr als gewagt. Und im Vorfeld, bevor wir da dieser Pilgerreise angetreten haben, ist mir aber immer wieder das Lied, was wir heute Morgen auch gesungen haben und was wir heute in allen Strophen uns anhören werden, von Paul Gerhardt in den Sinn gekommen. Und ich glaube, dieses Lied ist das, was der Jesus uns mitteilen will, nochmal in musikalischer Form. Befiehl du deine Wege, und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Unsere Wanderung gründete sich an dieser Stelle auf das Prinzip Hoffnung. Wir hatten alles Menschenmögliche getan, das heißt, wir haben nicht angefangen, Gott zu versuchen, aber für das eigentlich Unmögliche war der Herr zuständig. Und ich bin deshalb auch so dankbar, weil ihm allein an der Stelle Dank und Ehre gebührt, denn es ist am Ende besser gelaufen, was für ein schönes Wortspiel bei einer Pilgerreise, es ist besser gelaufen als gedacht. Und von jeder Tagesetappe zur nächsten haben wir wieder sozusagen vertraut und gehofft, dass es funktionieren wird. Und immer wieder aufs Neue, und das fand ich das Faszinierende, hat Gott uns, so denke ich, gezeigt, wie gut er es mit uns meint, denn immer und immer wieder hatten wir Unterkünfte, die wir uns leisten konnten, schöne Unterkünfte, auch nette Gespräche. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Jetzt ist diese Wanderung natürlich nur eine Wanderung, aber ich glaube, dass sie auch für das Leben eines Christenmenschen beispielhaft steht. Wie Gerhard schreibt, kommt es darauf an, Gott die Wege anzubefehlen und ganz auf ihn zu vertrauen. Und hier sind jetzt ganz viele Beispiele denkbar. Ich denke, jedem von uns fallen da genug ein. Beispielsweise die Wahl des Berufes. Oder ist der Mensch, den ich kennengelernt habe, der richtige Ehepartner für mich? All solche Fragen, denke ich, sind ganz, ganz wichtig und die sollen wir Gott anbefehlen. Natürlich kann jetzt einer sagen, ja Mensch, aber Gott hat uns doch auch einen Verstand gegeben. Ja, das stimmt. Und Gott hat uns auch nicht verboten, unseren Verstand einzusetzen. Aber Wer mit Gott unterwegs ist, weiß, dass selbst unser Verstand oftmals an Grenzen kommt. Und der Mensch denkt und plant, aber Gott ist derjenige, der am Ende doch im Regimente sitzt und lenkt. Das heißt, Gott sollte bei einem Christen immer am Ende die letzte Entscheidung haben. Um ehrlich zu sein, wir haben sowieso gar nichts selbst in der Hand. Die Vorbereitung ist mir Hiob in den Sinn gekommen. Ja? Und Hiob ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie ein Leben eines gottesfürchtigen Mannes auch in Bruchteilen von Augenblicken sozusagen in seine Einzelteile zerbröselt. Das heißt, wenn Gott seine Hand nur einmal wegzieht, sind wir am Ende. Wir haben nichts zu bieten. Und Gott allein ist es, der uns jeden Tag aufs Neue erhält und bewahrt. Und es ist deshalb auch, um da, sagen wir mal, wieder zurückzukommen an die Frage, ja Mensch, wie verdiene ich mir das Ganze? Mein Freund, du kannst es dir nicht verdienen. Es ist Gottes Gnade allein, die uns mit ihm durch den Tod seines Sohnes am Kreuz wieder mit ihm versöhnt hat. Das heißt, es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unsere Frömmigkeit, es ist auch nicht unser Verdienst. Es ist die unverdiente, ganz wichtig, unverdiente Gnade, die der Herr uns in Jesus zuteil werden ließ. Vergessen wir das nicht. Und dann, wenn man das alles sozusagen mit einbezieht, dann machen auch die Sätze des Herrn Jesus natürlich Sinn. Wenn er spricht, nehmt nichts auf den Weg, weder Stäbe noch Tasche, weder Brot noch Geld, auch soll einer nicht zwei Hemden haben. Als Kind Gottes sollen wir uns ganz auf seine Führung verlassen. Wir sollen nicht glauben, dass uns Geld oder eine möglichst gute Ausrüstung oder Vorbereitung schützen können, sondern nur Gottes Gnade allein. Und jetzt, um nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, das heißt natürlich nicht, dass ich unvernünftig werde, keinen Sicherheitsgurt mehr anlege, rauche und was weiß ich alles und denke, ach, der Herr, der wird es schon richten. Nein, das ist nicht gemeint. Es heißt nicht Gott versuchen. Aber es heißt, dass das Wichtigste im Leben immer auch das Wichtigste bleibt. Lasst euch an meiner Gnade genügen. Es ist Gottes Gnade, nichts anderes. Und das ist das Schöne auch an der Stelle, ich musste da etwas lachen über den Satz, und wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt. Ja, denkt man. Und weiter? Der Herr kennt uns. Er kennt uns so genau, und deshalb muss ich da schmunzeln. Der Herr weiß, dass wir berechnend sind. Wir wollen in der Regel immer nur das Beste haben. Das fängt schon beim Schnitzel an. Mein Lieblingsbeispiel ist das Schnitzel in der Pfanne. Sobald es auf dem Teller liegt, dann schaut man auf den Teller des anderen und denkt sich, Mensch, das Schnitzel vom anderen ist aber irgendwie größer. Und so sind wir Menschen, und der Herr Jesus kennt uns. Und deshalb sagt er, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt da bitte auch. Die Wiese auf der anderen Seite mag noch so grün erscheinen, aber unser menschliches Herz, das kannte der Herr Jesus genau. Denn was ist anscheinend passiert? Die Jünger sind in ein Haus gegangen und haben plötzlich gemerkt, hoppla, so toll ist das hier vielleicht gar nicht. Vielleicht gehen wir noch mal beim Nachbarn gucken. Vielleicht ist es dort netter. Und wir kennen das. Ja? Man glaubt immer, der andere hat es besser getroffen. Ob das nun im Restaurant ist. Vier Leute bestellen vier unterschiedliche Gerichte und ihr kennt das bestimmt. Man hat seins dann auf dem Teller und denkt, Mist, ich habe mich falsch entschieden. Das andere sieht viel leckerer aus. Und so ist das anscheinend auch bei den Jüngern gewesen. Ja? Man geht in das Haus, man merkt, so schön ist es hier gar nicht. Vielleicht sollten wir nochmal das Haus wechseln. Und da sagt der Herr Jesus, nein, nein. Ihr bleibt mal schön da, wo Gott euch hingeführt hat. Ihr bleibt jetzt in dem Haus. Gott wusste wahrscheinlich genau, warum er die Jünger genau in dieses Haus geführt hat. Und jetzt hatten die dort zu bleiben. Und ein anderes Beispiel, was ihr vielleicht auch kennt, ist, auf Neudeutsch würde man es vielleicht Gemeindehopping nennen. Das heißt, ich gehe in eine Gemeinde und schaue sie mir an. Und irgendwann merke ich, ach, so ganz gefällt es mir nicht. Dann gehe ich in die nächste Gemeinde, gucke mir die eine Zeit an und denke mir irgendwann, ach, so ganz gefällt es mir nicht. Und es gibt Menschen, die ziehen von Gemeinde zu Gemeinde. Ich glaube, dass der Herr Jesus hier an der Stelle auch meint, dass man nicht leichtfertig Gemeinden wechseln soll. Das heißt, wenn man in einer Gemeinde ist und es wirklich keine wirklich absolut handfesten Gründe gibt, dass irgendetwas, und das handfest wäre beispielsweise, dass das Wort Gottes nicht mehr recht verkündet wird, dann wäre das ein Punkt, auch eine Gemeinde zu wechseln. Aber dass einem die Leute nicht passen, dass einem, ach, ihr wisst selbst, was alles passieren kann. Also Gründe, wo man sozusagen immer wieder darauf aus ist, na, in der nächsten Gemeinde wird es vielleicht schöner. Das ist kein Grund, eine Gemeinde zu wechseln. Aber wie sieht es mit uns heute Morgen aus, liebe Gemeinde? Akzeptieren wir eigentlich Gottes Fügungen und hadern wir immer mit unserem Los? Warum habe ich eigentlich immer Schmerzen und der andere nicht? Warum hat denn der andere so einen tollen Job und verdient so viel Geld und ich nicht? Warum trifft mich denn gerade das Schicksal so hart und die anderen, die scheinen so locker, flockig durchs Leben zu gehen? Ich weiß es nicht, liebe Geschwister. Keine Ahnung. Es kommt hier aber, liebe Geschwister, das ins Spiel, was der Herr Jesus anspricht und was Paul Gerhardt in Liedform gegossen hat. Das Vertrauen nämlich darauf, dass Gott uns recht leiten wird und dass er uns führen wird. Er ist und bleibt die einzige Sicherheit, die wir im Leben haben. Er ist unser Fels, er ist unser Rettungsanker. Er ist es, der uns auch durch das Tal der Todesschatten führt. Und er ist es, der zum Schächer am Kreuz in Lukas 23, 43 sprach: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie sieht es mit dir heute Morgen aus? Glaubst du das, was die Bibel hier verheißt? Auf was und auf wen setzt du dein Vertrauen? Noch ist Gnadenzeit. Und noch gilt, was in Johannes 6, Vers 37 bis 40 geschrieben steht. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Glaubst du das? Amen.